Herr, wir danken dir, dass wir unter einem solchen Wort, das du uns zusprichst, jetzt in eine neue Woche hineinstarten dürfen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Danke, Herr. Danke, dass wir auch jetzt in dieser Nachmittagsstunde mit deinem Reden, mit deinem lebendigen Wort in unser Leben hineinrechnen dürfen. Und danke, Herr, dass du jetzt auch alles zur Ruhe bringen kannst, was in uns noch ja einfach dem Hören auf dein Wort widerstreben will. Segne du uns beim Reden und segne uns beim Hören und hab so von ganzem Herzen Dank dafür. Amen. Ja, wir sind ja jetzt bereits eine lange Wegstrecke mit Samuel gegangen. Diejenigen, wo es ein bisschen mitverfolgt haben, die werden vielleicht auch staunen, dass wir jetzt schon anderthalb Jahre in der Bibelstunde hier Sonntagnachmittags immer mal wieder mit ihm unterwegs sind. Ich weiß nicht, was Sie am meisten an seiner Person beeindruckt hat. Hat jemand vielleicht eine spontane Äußerung? Dann sage ich Ihnen, was mich an ihm und was mich an seiner Mutter Hannah stark beeindruckt hat. Das war ihre Treue und ihr Festhalten am Gebet. Im Gespräch mit Gott, und zwar auch in Enttäuschungen, auch in Verletzungen, auch in Wartezeiten, auch in Schwierigkeiten. Da sind wir die beiden zu einem ganz großen Vorbild geworden. Samuel ist bis zum Ende seines Lebens ein Beter geblieben. Eindrücklich blieb mir es, wie er bei der Niederlegung seines Richteramtes sagt, das sei ferne von mir, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Und es sagte er, obwohl ihn das Verhalten seines Volkes immer wieder enttäuscht und traurig gemacht hat. Aber nicht nur Hannah und Samuel sind mir als Beter ein Vorbild geworden. Auch David war ja ein Beter. Das sehen wir an den vielen Psalmen, die wir in unserer Bibel von ihm finden, lauter Zeugnisse seines Redens mit Gott, des Vertrauens zu einem Gott, zu dem es sich lohnt, zu vertrauen. Ich möchte gern heute Nachmittag Psalm 62 mit Ihnen anschauen, bevor wir dann im September die Lebensgeschichte Samuels abschließen werden. Und ich lese jetzt den Psalm: Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt mein Heil. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange laufet ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine hangende Wand, eine sinkende Mauer? Nur von seiner Höhe planen sie, ihn herabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt, was ich hoffe. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Drei Überschriften wollen uns durch diesen Psalm führen. Die erste Überschrift: Nur auf Gott wartet still meine Seele. Die zweite: Vertraue auf ihn alle Zeit. Und eine dritte Überschrift: Schütte dein Herz vor ihm aus. Ich habe ganz bewusst die Schlachterübersetzung gewählt, weil da finden wir sechsmal immer am Anfang eines Verses dieses kleine Wörtchen nur. Viermal charakterisiert es David, zweimal den Menschen ohne Gott. Nur von Gott kommt meine Hilfe. Das ist das große Thema dieses Psalmes. Und wir möchten diesen Psalm, oder ich möchte jetzt diesen Psalm unter einer ersten Überschrift einmal anschauen. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Oder vielleicht nach der bekannteren Luther-Übersetzung: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. In Vers 6 steht dieser Satz gleich noch einmal. Allerdings jetzt als Aufforderung Davids an seine eigene Seele. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. In Psalm 62 geht es ums Vertrauen zu Gott. Ein Vertrauen, das wir ganz leicht wegwerfen, wenn wir unter Druck geraten. Oder auch schnell auf andere Dinge setzen, anstatt auf Gott, vielleicht auf Menschen. In der Gefahr befand sich auch der David. Vielleicht müssen wir sagen, es ist jedes Mal wieder eine neue Entscheidung notwendig, Gott vertrauen und auf sein Eingreifen warten zu wollen. So haben wir es auch schon einmal gesagt, im Blick auf den Gehorsam Gott gegenüber. Auch hier nützt uns ein Gehorsamsschritt von gestern nichts für den, der heute dran ist. Die Menschen in Davids Umgebung blickten voller Neid auf ihn. Sie beleidigen und verleumden ihn. Sie versuchen, ihn vom Thron zu stürzen. Sie wollen seinem Leben ein Ende machen. Sie laufen Sturm gegen ihn. Und in ihren Augen ist David wie eine hangende Wand, die bald einstürzen wird. Sie beratschlagen, wie sie ihn vollends vernichten könnten, wollen ihn von seiner Höhe stoßen. Das heißt, sie wollen ihn von seinem vertrauensvollen Ruhen in Gott abbringen. Und gerade in diese Situation hinein betet David die Worte von Psalm 62. In einer ähnlich angefochtenen Lage befand sich auch Hannah, die Mutter Samuels. Erinnern wir uns noch einmal zurück an den Anfang der Geschichte Samuels. Auch die Hannah hatte ja vor Samuels Geburt mit Beleidigungen und Verletzungen zu kämpfen. Wissen wir noch warum? Bitte? Also ich höre flüstern. Genau, weil sie keine Kinder hatte. Ja, Hannah war kinderlos und ihr Mann hatte eine zweite Frau mit Namen Peninna und die hatte Kinder. Und die ließ diesen Umstand Hannah auch jeden Tag wieder aufs Neue erbarmungslos spüren. Aber wieder David tritt auch die Hannah die Flucht nach vorne an. Anstatt sich an Peninna zu rächen, anstatt Gleiches mit Gleichem zu vergelten, flieht sie in die offenen Arme Gottes. Nur zu Gott. Oder nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg, ich werde nicht wanken. Dieses kleine Wörtchen nur zeigt eine eindeutige Richtung an, die alle anderen Möglichkeiten ausschließt. Nur, allein, ausschließlich, von Gott konnte ihm Hilfe werden. Das wusste David. Seine Gegner, die rechnen nicht damit, dass David sich seiner eigenen Schwachheit so bewusst ist. Und gerade aus dem Grund, weil er weiß, wie schwach er ist, sich auf einen Stärkeren stützen muss. Vers 8, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Hätte der David es nicht getan, bin ich eigentlich überzeugt, wäre die Sache anders ausgegangen. Hinter diesem Nur verbirgt sich Davids und Hannas Glaubenshaltung, ihre zielbewusste Ausrichtung auf Gott. Auf niemand anderen will David sich verlassen, von keinem anderen Hilfe erwarten als nur von Gott. Vorher hatte er ihm im Gebet alles gesagt. Nun wartet er auf Gottes Reden und auf sein Handeln. Er fordert nichts mehr. Er begehrt auch nicht auf. Er wartet und gibt sich ganz in Gottes Hand. Seine Wege sind richtig, die er mit mir gehen will. Ich überlasse mich ganz ihm. So wie es Gott auch in Jesaja 30 seinem Volk einmal geraten hat. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Und jetzt dieser zweite Teil. Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Dazu schreibt Helmut Lampader: Es ist nicht ein ohnmächtiges Verstummen vor der unentrinnbaren, überlegenen Macht des Schicksals, auch nicht die passive Resignation, die sich ohne Auflehnung und Widerspruch in den Willen Gottes fügt. Das Stille Sein, von dem der Beter hier redet, ist kein passives, sondern ein höchst aktives Verhalten, dem Hoffen aufs Engste verwandt. Halte Stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Es ist die Frucht des Glaubens, der alle Sorgen und Ängste auf die Macht und Weisheit Gottes wirft und sich von nun an ganz in seiner Hand weiß. Es ist der Weg heraus aus der Unruhe des Herzens hinein in eine von Gott geschenkte Gelassenheit. Soweit diese Aussage von Professor Helmut Lampader. Wir wollen jetzt ein altes, oder so muss ich sagen, ein Lied aus unseren alten, neuen Liedern miteinander singen, also aus dem gelben Liederbuch. Manche schmunzeln ja immer, wenn man sagt, das sind die neuen Lieder. Eigentlich sind es die alten, neuen Lieder. In diesem Liederbuch steht ein Lied drin, das einst in unserem Mutterhaus zu Psalm 62 entstanden ist. Für unser heutiges Empfinden entspricht die Melodie vielleicht nicht mehr unseren Vorstellungen. Ich habe es wegen seines Textes ausgewählt. Auch noch zwei weitere Lieder, die wir im Laufe dieses Nachmittags aus diesem Liederbuch miteinander singen wollen. Sie finden es unter der Nummer 91. Meine Zuflucht ist in Gott, meine Rettung, Fels ist er.
Thank you.
Wir dürfen kommen zu diesem Herrn, zu diesem redenden Herrn, zu diesem Hörer des Gebets mit all unserer Ratlosigkeit, mit allem Unverständlichen unseres Lebens, mit all unseren Fragen und unser Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Der norwegische Erweckungsprediger Ole Hallesby sagt dazu: Bete dich hindurch zu deinem Gott, bis du in der Gewissheit Ruhe findest, dass er handeln wird. Er, der Sieger von Golgatha, wird unsere Sache zum guten Ende führen. Er weiß in allen Angelegenheiten Rat und Hilfe. Darauf können wir uns verlassen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass das alles Gedanken waren, denen wir bisher in unserem Herzen und sicherlich auch im Kopf mit unserem Verstand zustimmen konnten. Der weitaus schwierigere Teil ist unser Alltag. Das im Alltag zu leben, im Alltag umzusetzen. Und da fiel mir auch noch ein Abraham dazu ein. Von ihm schreibt der Paulus in Römer 4, er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin seinem Gott vertraut. In welcher Situation? Er und seine Frau waren alt, immer noch kinderlos, und Abraham hatte die Verheißung, dass er ein Vater vieler Völker werden sollte. Wie konnte das noch geschehen in diesem hohen Alter? Dann Jahre später sollte er auf Moria seinen inzwischen geborenen Isaak, seinen einzigen Sohn, Gott zum Brandopfer bringen. Auch da hielt er an der Verheißung Gottes fest und glaubte, dass Gott auch Tote lebendig machen kann. Gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin vertrauen und glauben. Abraham glaubte und hoffte, wo es eigentlich nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu hoffen gab. Und ich weiß nicht, ob wir das auch schon einmal gewagt haben. Zu vertrauen, zu glauben, wo es eigentlich nach menschlichem Ermessen nichts mehr zu hoffen gibt. Glauben und Vertrauen beginnt im Grund da oder oft da, wo aller Grund vorhanden ist, ihn aufzugeben. Da beginnt eigentlich Glauben und Vertrauen, nicht vorher. Und vielleicht hilft es uns, auch an der Stelle noch einmal einen Blick auf die Mutter Samuels zu werfen und zu schauen, wie Glaube und Vertrauen in ihrem Alltag praktisch wurden. Die Geschichte ist uns ja inzwischen vertraut. Hannah hat in der Auseinandersetzung mit ihrer Widersacherin Peninna, also mit der zweiten Frau ihres Mannes, Trost und Hilfe bei Gott gesucht. Sie hat nicht zuerst den Trost ihres Mannes gesucht. Das hätte ihr auch naheliegen können. Sie hat auch nicht das Verständnis ihrer besten Freundin gesucht, sondern sie suchte Gottes Trost. Und dazu verweilte sie lange vor Gott im Gebet. Stille vor Gott ist im Grunde nie eine verlorene Zeit. Und dort hat sie vor Gott ihr Herz ausgeschüttet. Dort hat sie ihm alles gesagt, was ihr schwer war. Und dort konnte sie auch ihren Tränen freien Lauf lassen. Vor ihm pflegte sie nicht irgendwelche Rachegedanken. Sie bittet Gott auch nicht darum, sie doch endlich aus dieser Umgebung herauszunehmen. Vielmehr überlässt sie sich völlig Gott und seinem Handeln. Herr, nun weißt du alles. Jetzt überlasse ich es dir, wie du es machen willst. Das ist ein Satz, den wir auch immer wieder in unserem Alltag sagen dürfen. Herr, jetzt weißt du alles. Jetzt überlasse ich es dir, wie du es machen willst. Ein Ausleger schreibt dazu: Wir verderben uns selbst den von Gott zugedachten Segen, mit einem ungeduldigen Dazwischenfahren. Und wie oft sind wir da in Versuchung, das zu tun. Gott lässt die Seinen manchmal lange warten. Er lässt die Seinen auch leiden und dulden. Aber Leitfaden seines Handelns ist immer seine Liebe. Wir kehren zu Psalm 62 zurück. Zweimal in Vers 2 und in Vers 6 betet David: Von Gott kommt meine Rettung, von ihm kommt meine Hoffnung. Oder wie es in der Elberfelder Übersetzung heißt: Von ihm kommt meine Erwartung. Rettung, Hoffnung, Erwartung. Oder wie wir in Vers 6 anfangs schon sagten, dieser Vers drückt im Grunde noch ein weitergehendes Vertrauen zu Gott aus. Ein Vertrauen, zu dem sich David selbst auffordern muss. Was auch geschehen mag, es kommt von Gott. Ich werde nicht wanken, betet David. Und bei Spurgeon las ich noch: Wahrhaftig und einzig auf den Herrn zu harren, das ist ein gesegneter Zustand. In Vers 8 betet David weiter: Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Der David macht sich hier bewusst, wer Gott für ihn ist. Er ist meine Hilfe, er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, mein Schutz, mein Heil. Und diese Worte, die sind wie ein Schild, die der angefochtene David seiner eigenen Seele und dem Feind entgegenhält. David sagt hier nicht so pauschal: Das gibt's alles. Es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung, es gibt einen Felsen, es gibt Schutz. Sondern er sagt hier: All das ist Gott in Person. Und all das ist Gott für mich. Und er ist auch für uns. Wir dürfen sagen: Er ist meine Hilfe. Er ist mein Heil. Er ist meine Hoffnung. Was mich beim David so beeindruckt hat, war seine tiefe Beziehung zu Gott. Das war der Grund seiner unerschütterlichen Zuversicht. Inmitten aller Anfechtung und inmitten aller Anfeindung, die er erlebt. Und diese Verbundenheit zu seinem Gott gab ihm Halt. Auch wenn um ihn herum scheinbar alles ins Wanken gekommen war und üble Beleidigungen ihn trafen. Und ich habe mich an der Stelle auch gefragt, ob eine solch tiefe Verbundenheit mit Gott auch unser Leben bestimmt. Ob auch wir in all unseren Alltagsangelegenheiten so mit Gott und seiner Überlegenheit rechnen und ihm alles überlassen können, was uns Not macht. Sie brauchen jetzt keine Antwort darauf zu geben, vielleicht in Ihrem Herzen. Ich muss Ihnen gestehen, mir fällt's nicht in den Schoß. Es ist viel leichter, drüber zu reden, es mit dem Verstand zu bejahen, als sich in einer konkreten Situation mit Haut und Haaren in Gottes Hände zu legen und alle Sorgen und alle Ängste ihm zu überlassen. Aber was mich froh gemacht hat, ist, dass wir keine Vollkommenen sein müssen, sondern dass wir solche sein dürfen, die Fehler machen, die fallen, aber auch wieder aufstehen und dass wir Lernende sein dürfen. Ja, ihm alles überlassen, ihm zutrauen. Zumindest in einem Lied wollen wir es jetzt wieder zum Ausdruck bringen. Dieses Mal das grüne Liederbuch: Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke. Nummer 442, die Strophe 1 und 4. 442, 1 und 4. Vielen Dank, Schwester Annegret. Ja, wir kommen zu einer zweiten Überschrift oder Aussage. Sie steht in Vers 9a. Hoffet auf ihn alle Zeit. Weil David mit Gott die Erfahrung machte, von ihm kommt meine Rettung, meine Hoffnung. Weil er persönlich den Frieden Gottes erfahren hat, deshalb kann er auch jetzt uns auffordern. Hofft auch ihr auf Gott, liebe Leute, und zwar alle Zeit. Es lohnt sich. David macht uns hier mit seinen Worten Mut. Wir können dem Herrn vertrauen, egal wie es um uns herum aussieht, egal wie es in uns aussieht, ob es jetzt hell oder dunkel ist, in Notzeiten und in guten Zeiten. Gott verdient unser Vertrauen in jeder Lage. Kann es sein, dass wir gerade diesen Zuspruch besonders brauchen? Wirf jetzt in dieser Situation dein Vertrauen nicht weg. Schau auf ihn. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Sollt ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Du getreuer Gott, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. So singt der Liederdichter Gustav Knaack. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, sein Leben uns anzuschauen, dann wüssten wir, dass er dieses Lied in einer Zeit geschrieben hat, wo es ihm nach allem anderen persönlich zumute war, als wirklich zu sagen, keiner wird zu Schanden. Ich habe auch bei David nirgends entdecken können, dass er seine Hoffnung und seine Zuversicht auf Gott begraben hätte oder auf andere Dinge gesetzt hätte. Vielmehr betet er in Vers 10 und 11. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und Raub und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Die Hoffnung auf seinen Gott lässt David weit über seine Möglichkeiten und weit über seine Vorstellungen hinaus glauben und beten können. Und das wollen wir jetzt auch, indem wir mit dem Lied bekennen, er kann alles. Jetzt ist wieder das gelbe Liederbuch dran, die Nummer 97, die Strophen 2 bis 5. Ja, er kann. Er kann. Viele von uns haben es schon erlebt. Und wir dürfen einfach auch für alles Weitere, was auf uns zukommen mag, vertrauen. Er kann. Er geht mit. Eine dritte Überschrift. schütte dein Herz vor ihm aus. Es hat mich ganz arg angesprochen, als ich in einem Kommentar las, dass das Wort ausschütten eigentlich dem Opferdienst entnommen ist. Über das Brandopfer wurde ein sogenanntes Trankopfer ausgegossen. Und mit einem solchen Trankopfer vergleicht es David, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten. Auch der Paulus vergleicht sich und sein Leben, während er im Gefängnis in Rom auf seine Hinrichtung wartet, in dem letzten Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus mit einem solchen Trankopfer. Nichts konnte den Paulus auch angesichts des bevorstehenden Todes seine Zuversicht rauben, dass Gott es wert ist, ihm sein Leben als Opfer darzubringen. Gebet ist ein Öffnen unseres Herzens vor Gott. Er, der alles weiß, er möchte, dass wir so mit ihm reden, wie wir es nur mit unserem besten Freund, wenn überhaupt, tun können und tun würden. Dass wir mit ihm reden, so wie es uns ums Herz ist. Dass wir das, was wir im tiefsten Inneren empfinden, vor ihm aussprechen. Ausschütten bedeutet, wir geben jeden inneren Widerstand auf. Wir lassen uns vollständig in seine Hände fallen. Wir behalten nichts zurück. Wir halten nichts in Reserve. Keine Sorgen, die uns drücken. Keine Wünsche, die wir hegen. Keine Angst. Keine Schuld, keine Sünde, nichts. Wir dürfen Gott unser Innerstes offenbaren. Wir brauchen nichts vor ihm verstecken. Wir brauchen uns auch nicht stärker vor ihm präsentieren, als wir in Wirklichkeit sind. Oder versuchen, besser dazustehen, als es tatsächlich ist. Wir dürfen ihm unsere Zweifel sagen. Wir dürfen ihm unsere Mutlosigkeit bekennen. Wir dürfen ihm auch unsere Ängste nennen. Alles so vor Gott ausfließen lassen, vor ihm ausschütten, ist der höchste Ausdruck unseres Vertrauens. Alles so vor Gott ausfließen lassen, vor ihm ausschütten, ist der höchste Ausdruck unseres Vertrauens. Wir dürfen unser Herz vor Gott entlasten und Ruhe für unsere Seele finden. Bei ihm sind alle unsere Angelegenheiten in den allerbesten Händen. Spurgeon sagt, wenn wir unseren Kummer für uns behalten, stapeln wir nur eine Menge Elend in uns auf. Wenn du den Strom eindämmst, schwillt er an und wird furchtbar tosen. Lass ihm freien Lauf, so fließt er ruhig dahin und richtet keinen Schaden an. Folgende Worte lassen sich nicht nur schön singen, sie sind auch wahr. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Beten führt uns zum Frieden. Und ich denke, das haben wir alle schon erlebt. Wenn wir morgens unsere Nöte Jesus sagen, all das, was uns umtreibt, was uns auf dem Herzen ist, und auch bei ihm lassen, dann gehen wir anders in unsere Tage hinein. Wir dürfen es auch den Tag über immer wieder tun. Immer wieder unser Herz bei ihm entlasten. Jesus will uns seinen Frieden schenken. Einen Herzensfrieden, der höher ist als alles, was wir uns mit unserem Verstand vorstellen können. Menschen, die den Frieden Gottes kennen, sind Menschen des Gebets. Oder vielleicht kann man es auch andersrum sagen. Menschen des Gebets kennen den Frieden Gottes. Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Er wird euch seinen Frieden schenken, den Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt und der unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt. Zum Schluss wollen wir uns noch die Verse 10 bis 13 anschauen. Ich lese: Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt auf trügerische Hoffnung und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Wir begegnen hier zum zweiten Mal einem Nur im Zusammenhang mit dem Bösen. Das erste Mal stand es in Vers 5, nur von seiner Höhe planen sie ihn herabzustoßen. Hier in Vers 10 betet David: Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Dieses Nur in Vers 5 und in Vers 10 bildet einen starken Kontrast zu dem, was David bisher gesagt hat, gebetet hat. Wenn David nur auf Gott vertrauen will, dann tut er damit etwas, was im Grunde gegen unsere menschliche Natur ist. Als natürliche Menschen vertrauen wir nicht automatisch Gott, aber wir können uns dazu entschließen. Die Feinde Davids dagegen, die mussten sich nicht dazu überwinden, David Böses zu tun, David zu schaden. Der Hass stieg von selber in ihnen auf. Aber sie, die danach trachten, David zu schaden, sind auch nur ein Hauch. Sie, die danach trachten, David zu schaden, sind auch nur ein Hauch. So groß ihre Bosheit ist, so mächtig sie sich aufspielen, so ohnmächtig und vergänglich sind sie auch. Ihre verletzenden Worte sind hohl, sie haben kein Gewicht. Ihre Macht ist auf eine kurze Zeit begrenzt, aber Gottes Macht ist ewig. In der Stille vor Gott wurde David reich beschenkt. Es waren Worte, die ihn gewiss machten, dass er auf der Seite des Siegers stand. Gott allein ist mächtig. Was für eine gewaltige Aussage. Es gibt neben Gott keine Macht, die ihn übertrifft. Nur er. Und in diesen beiden Worten könnte man im Grund das ganze Evangelium zusammenfassen. Nur er. Auch wir dürfen es erfahren, dass Gott, der die Oberherrschaft über alle Gewalten, über alle Mächte dieser Welt hat, sie auch über unsere Sorgen und Nöte hat. Und dass alles, was wir in unserem Leben und in unserem Alltag erleben, zuvor durch den Filter seiner Weisheit und Liebe gegangen ist. In der Stille, im Gebet, darf Gott auch uns so groß werden, wie wir es hier in Psalm 62 beim David erlebt haben. David schließt sein Gebet mit ganz persönlichen Worten an Gott ab. Herr, du allein bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient. Du allein bist gnädig, das hat David erfahren. Und ein Ausleger sagt dazu noch: In diesem Schlussvers kommt David beim Kreuz Jesu an. Er kommt an beim Gnadenthron in der Herrlichkeit, wo Jesus als unser hoher Priester lebt und für uns betet. Ihm allein wollen wir uns anvertrauen und ihm allein lohnt sich's auch zu vertrauen, im Leben und im Sterben. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Herr Jesus, das wollen wir aus tiefstem Herzen, dir vertrauen im Leben und im Sterben. Du kennst uns durch und durch Und du weißt auch am allerbesten, wie schwer es uns manchmal fällt. Und du kennst diese Situationen, wo wir es nicht geschafft haben, weil wir bei uns und unseren Möglichkeiten stehen geblieben sind. Aber hab so herzlich Dank, dass du mir, dass du uns zu diesem dir vertrauen wollen, auch das Vollbringen schenken willst. Danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen. Gib uns ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen. Ja, noch einmal ein altes Lied aus den neuen Liedern, und zwar die Nummer 107. Vertrau von Herzen deinem Gott. Ja, wenn uns vielleicht auch die Melodien inzwischen fremd wurden, aber ich denke, auf die Texte kommt es an und die sind kostbar. Und ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Woche. Gottes Segen, er gehe mit Ihnen. Wiedersehen.